Ihr dürft gerne auch heute zu Anfang den ersten Johannesbrief aufschlagen im 5. Kapitel und Vers 13 schon mal markieren. So wie vor ein paar Tagen am Karfreitag haben wir uns ausgehend von diesem Vers über das Leiden und Sterben Jesu Gedanken gemacht. Wir haben im Karfreitag über den Tod Jesu ausgehend von diesem Vers uns Gedanken gemacht. Der Vers lautet 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13. Dort heißt es, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Auf den ersten Blick vielleicht kein klarer oder direkter Vers über Karfreitag, aber auch vielleicht nicht unbedingt ein Ostertext. Wir sind in der Predigtreihe gerade in dem 1. Johannesbrief und ich habe die Freimütigkeit ausgehend von diesem Vers über sowohl das Sterben, aber auch über die Auferstehung Jesu zu reden und zu predigen. Warum? Wir haben uns mit einer entscheidenden Wahrheit beschäftigt und dass wir wissen können, dass wir ewiges Leben haben, weil wir an den Sohn Gottes glauben. Das ist die entscheidende und die wichtige Wahrheit, die wir hier bezeugt haben. Wir können, ja, wir sollen wissen, dass wir ewiges Leben haben. Warum? Weil wir an den Sohn Gottes glauben. Das ist die Grundlage. Das ist wirklich das Entscheidende, dass wir an ihn glauben. Wir glauben und darum haben wir ewiges Leben. Das ist eine herrliche Botschaft. Nicht, weil wir etwas tun, sondern weil wir die Wahrheit glauben. Das Entscheidende ist aber auch, wir glauben, weil wir ihn erkannt haben, nämlich den Sohn Gottes. Und der Grund, warum wir ihn erkannt haben, ist, weil der Vater uns seinen Geist gegeben hat, weil der Vater uns in der Geburt den Geist gegeben hat, dass wir ihn erkennen können. Wir glauben also, weil wir ihn erkannt haben. Und wir haben ihn erkannt, weil wir seinen Geist bekommen haben in der Wiedergeburt, dass wir an ihn glauben können. Und von daher, liebe Geschwister, so glauben wir und darum wissen wir, dass wir ewiges Leben haben. Ich hoffe, das ist nicht so verwirrend, aber das ist die Wahrheit. Die Gewissheit kommt aus dem Glauben heraus, den Glauben an den Sohn des lebendigen Gottes. Und das, der Grund, dass wir glauben können, ist sein Werk an uns. Er gibt uns seinen Geist. Wir haben das im 1. Johannesbrief, ein klares Zeugnis, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir ihn kennen, weil wir die Salbung haben. Wir haben den Geist bekommen, dass wir diese Dinge erkennen, dass wir diese Dinge verstehen und dass wir an diese Dinge glauben können. Das ist die herrliche Wahrheit. Also ist das Entscheidende und das Wichtige, der Glaube. Das Entscheidende ist der Glaube. Und ich wiederhole es zum 1000. Mal von dieser Kanzel und nicht Werke. Das Entscheidende ist der Glaube und nicht die Werke. Warum nicht die Werke? Weil alle Werke schon vollbracht sind. Nicht unsere Werke, sondern seine Werke. Das ist das Entscheidende. Er hat alles vollbracht. Er hat alle Werke, alles das getan, was Gott der Vater fordert zu deiner und meiner Gerechtigkeit. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in der Menschwerdung auf diese Welt gekommen. Er ist gekommen, um all diese Gerechtigkeit zu erfüllen und hat alle Werke, die vom Vater gefordert wurden, vollbracht. Und nachdem er alles vollbracht hat, alle Werke getan hat und erst zu diesem Zeitpunkt gab er sein Leben in den Tod. Das war der Zeitpunkt, wo es nichts gab, was er hätte noch tun müssen oder tun sollen. Und wir haben dieses Zeugnis gelesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 28 folgende. Es ist nur zwei Tage her. Ihr erinnert euch daran, die Gäste, die heute da sind, könnt ihr das gerne nachlesen. Jesus Christus hat die letzten Worte am Kreuz ausgesprochen und er sagte, es ist vollbracht. Das waren seine letzten Worte. Warum vollbracht? Weil alles getan wurde. Die Bedeutung dieses Wortes vollbracht ist sehr interessant, weil es hat mehrere Nuancen, nicht mehrere Bedeutungen, aber es beinhaltet mehr als nur, es ist fertig. Dieses Wort, das griechische Wort, das muss man sich nicht merken, aber die Bedeutung ist gut, wenn wir wissen, bedeutet erstmal, es ist zu Ende. Es ist fertig. So, das, wie wir es so verstehen, vollbracht. Also, es ist alles getan. Also, es ist zum Ende gekommen. Es ist zum Ziel gekommen. Es gibt danach nichts mehr. Das ist die erste Bedeutung dieses Wortes. Also, wenn Jesus sagt, am Kreuz, jetzt ist fertig. Ich bin fertig. Das Werk ist fertig. Das ist zum Ende gekommen. Das ist die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung aber beinhaltet auch eine tiefe Wahrheit. Wenn er sagt, es ist vollbracht, dann meint er, es ist nicht nur zu Ende, sondern es ist auch erfüllt. Er sagt nicht nur, ich bin jetzt am Ende, weiter geht's nicht mehr, ich bin an dem Punkt, wozu ich in diese Welt gekommen bin, sondern damit sagt er auch, es ist, hat sich erfüllt. Und damit meint er, der ganze Ratschluss Gottes. Es hat sich erfüllt, alles, was über ihn geweissagt wurde. Es hat sich erfüllt, das, was die Schrift bezeugt hat, was geschehen wird, wie Gott die Menschheit retten wird. Der ganze Ratschluss, alle Propheten, die Verheißung der Rettung in dem Messias. Jesus sagt, es hat sich erfüllt. Er ist am Kreuz und bezeugt diese Erfüllung. Nicht nur fertig, sondern es hat sich erfüllt. Und die dritte Bedeutung, die ist mindestens genauso herrlich, weil sie letztendlich das zeigt, um was es da geht. Dass wenn Jesus sagt, ich bin fertig, wenn er sagt, es ist alles erfüllt, dann ist die Bedeutung von diesem Wort auch bezahlt. Es ist bezahlt. So, wenn er sagt, es ist vollbracht, dann meint er, der Preis ist bezahlt. Es ist wirklich fertig. Der Lohn der Sünde ist bezahlt worden. Und das ist der Zeitpunkt, an dem Jesus sein Haupt neigt und sagt, es ist bezahlt. Alles ist getan. Also ist das Entscheidende, um die Gewissheit zu haben, dass wir ewiges Leben haben, um die Gewissheit zu bekommen, es ist entscheidend, der Glaube. Aber das Entscheidende ist nicht nur der Glaube per se, dass ich einfach glaube, sondern dass ich das Richtige glaube. Es geht darum, was glaube ich? Glaube ich das, dass es vollbracht ist? Glaube ich das, dass es zu Ende ist? Glaube ich das, dass es bezahlt ist? Dieses Wissen gereicht oder ist mir zur Gewissheit? Und diese Gewissheit bekomme ich und dann habe ich das Verständnis und die Erkenntnis und die Gewissheit, ich habe ewiges Leben. Warum? Weil es ist fertig. Es ist bezahlt. Es geht um den Inhalt des Glaubens. Und das war die Botschaft von Karfreitag. Das war das Erste. Das Erste, was wir glauben, dass der Sohn Gottes in diese Welt kam, dass der Vater in diese Welt gesandt hat, um dein Leben zu leben und dein Tod zu sterben, um mein Leben zu leben und mein Tod zu sterben. Das ist das, was wir glauben. Das ist der Inhalt des Glaubens. Und dass er dann gesagt hat, nachdem er alles getan hat, es ist vollbracht. Das ist das, was wir glauben. Das ist der Inhalt unseres Glaubens. Aber liebe Geschwister, da gibt es noch mehr. Gibt es mehr davon? Mehr von diesem Glauben? Mehr von dem Glauben, das, was unseren Glauben ausmacht? Und noch mehr, was unsere Gewissheit fördert oder stärkt und uns wirklich diese Gewissheit gibt, dass wir ewiges Leben haben? Und das Zweite ist, der zweite Aspekt dieses rettenden Glaubens, ist nicht nur, dass Jesus in diese Welt für uns kam, um lebte und für uns starb, sondern, und jetzt seid ihr bestimmt nicht verwundert, wenn ich das sage, dass er auch auferstanden ist. Das ist mindestens und nicht, oder das ist ebenfalls entscheidend für unsere Gewissheit. Wir glauben nicht nur, dass er für uns am Kreuz starb. Wir glauben auch, dass er am Kreuz dass er starb und von den Toten auferstand. Das heißt, der Inhalt des Glaubens ist nicht nur sein Sterben, sondern auch die Auferstehung. Dieses Wissen und dieses Verständnis von dem, was da geschah, dieser Inhalt des Glaubens, das ist, was uns Gewissheit bringt. Das ist, was uns den Frieden bringt, was uns die ewige Ruhe bringt und wirklich die Sicherheit, wir haben schon ewiges Leben. Wichtig ist, dass das Kreuz zwei Seiten hat. Klingt etwas komisch, aber so wie jede Medaille zwei Seiten hat, es ist eine, aber man kann es von beiden Seiten anschauen. Und so ist das auch das Rettungsgeschehen, das Heilsgeschehen, das, was Jesus Christus getan hat, es hat zwei Seiten. Das Kreuzesgeschehen hat zwei Seiten. Die erste Seite ist eben, dass Jesus für uns am Kreuz starb. Und die zweite Seite des Kreuzes, und ich sage jetzt bewusst, dass er auch für uns auferstand. Das ist das Gleiche, das ist ein Geschehen, das ist ein Heilsgeschehen und wir müssen beide Aspekte des Kreuzes für uns verstehen. Jesus Christus starb nicht nur für uns, sondern er ist auch für uns am dritten Tag auferstanden. Und diese Dinge trennen wir nicht, diese Dinge gehören zusammen. Wir glauben also an diese Dinge. Wir glauben in die Menschwerdung. Wir glauben auch an seinen Tod. Und wir glauben ebenfalls an seine Auferstehung. Liebe Geschwister, das ist es, was unseren rettenden Glauben ausmacht. Wenn wir das verstehen, wenn wir das erkennen, wenn wir das wissen, was damit vollbracht worden ist, was da geschehen ist, dass dieses Wissen ist die Gewissheit unseres ewigen Lebens. Das ist unser Fundament, das ist unsere Grundlage. Als der Apostel Paulus sagte, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 2. Haben wir schon so oft gelesen, schon so oft zitiert, traue ich mich, das frei zu zitieren. Schaut mal, dass er sich vorgenommen hat, nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Dann meint er nicht, dass er nichts anderes wissen will und vorhat, etwas anderes zu wissen, als nur, dass Jesus starb. Für viele Christen ist mit dem Kreuz der Tod verbunden. Jesus starb am Kreuz. Und wenn Paulus sagt, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als Jesus Christus und den Kreuzigt, dann meint er nicht, ich denke nun darüber nach, dass Jesus für uns gestorben ist. Denn das ist viel zu kurz. Und das meine ich, das ist nur eine Seite des Kreuzes. Paulus sprach nicht nur über das Sterben Jesu, sondern er sprach und verkündigte ebenfalls auch über die Auferstehung. Das Kreuz, und ich betone das, das für uns ein Symbol darstellt. Wir beten nicht das Kreuz an, wir beten unseren Herrn an, aber das Kreuz steht für etwas. Und wenn Paulus sagt, ich verkündige das Kreuz, dann redet er und verkündigte das ganze Evangelium, nämlich von seiner Menschwerdung, von seinem Leiden, Sterben und genauso aber auch steht das Kreuz für die Auferstehung. Gerade jetzt in Ostern gibt es das immer wieder so Bilder, die dann man kriegt auf verschiedenen Wegen, in Medien und dann gibt es so Bilder über die Auferstehung und Grüße und Sprüche und meistens ist es so, da gibt es ein Grab und das dann scheint so heraus und da gibt es so einen Stein, der ist weg und dann ein Bild auf Golgatha, meist ein Hügel, ein Berg in der Ferne und dann steht ein Kreuz. So schön es auch sein mag und romantisch das auch ist. Und ich finde, meistens ist es mehr Romantik und mehr künstlerische Geschichte, als die Wahrheit entspricht. Dann nebenbei, Golgatha war kein Berg. Also wenn wir denken, das ist irgendwo auf dem Berg und dann waren so drei Kreuze in der Mitte, ein ganz großes, am höchsten Punkt daneben die zwei. Das hat jemand künstlerisch erfunden. Denn Jesus wurde gekreuzigt auf dem Weg. Und zwar aus Jerusalem hinaus oder nach Jerusalem hinein. Jesus wurde nicht auf einem Berg, die Stätte hieß Schädelstätte. Das bedeutet nicht Berg aus Schädeln, das ist das nicht. Das war eine Straße, die aus Jerusalem hinausging, warum? Das heißt, es ging viel Volk vorüber und sie sahen und spotteten. Die Römer platzierten die Gekreuzigten an dem Punkt, wo die meisten sie sehen sollten. Das waren die Rebellen, das waren die Feinde und sie alle sollten sehen und alle sollten diesen Spott über ihn sehen und alle spotteten über ihn. Alles Volk lief vorbei und sagte, schaut mal, schaut mal. Sie gingen nicht erst zum Berg, sie gingen nicht auf den Berg, sondern sie gingen aus Jerusalem hinaus oder nach Jerusalem hinein und sahen das. Das war die Art und Weise, wie die Römer die Feinde darstellten. Also da ist ein bisschen weniger von dieser typischen Romantik mit dem Berg irgendwo, dann das ist es nicht. Auch ist es nicht ein Gegenüber, da ist das Kreuz, ist vorbei und da ist das Grab und jetzt ist es leer. Ja, Jesus starb, wurde ins Grab gelegt, kam aus dem Grab heraus, aber wenn wir vom Kreuzesgeschehen reden, wenn Paulus sagt, ich predige und ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als das Kreuz und das leere Grab. Er sagt einfach das Kreuz und wenn er das meint, dann meint er damit, weil das gehört zusammen. Tod und Auferstehung, das Symbol ist das Kreuz. Denn da geschah das Vollkommene, das Werk Christi für uns. Am Kreuz hat Jesus den Sieg errungen. Am Kreuz hat er den Sieg errungen. Und dieser Sieg am Kreuz ist der Sieg über Sünde, Tod und den Teufel. Dieses Zeugnis, dieses Lied, dieses Bekenntnis ist klar. Jetzt ist es so, der Sieg Jesu über die Sünde, über den Tod, über den Teufel, geschah nicht nur in seinem Sterben, sondern ebenfalls und in der Auferstehung. Ich will es so rum sagen, nur dann ist der Tod besiegt, nur dann ist die Sünde besiegt und der Teufel besiegt, nämlich im Sterben und in der Auferstehung, da ist der Sieg. Wenn aber am Kreuz der Sieg ist, dann ist alles das, sein Sterben, sein Leiden und auch seine Auferstehung. Liebe Geschwister, der Tod kann nicht herrschen. Der Tod ist dann besiegt, wenn die Sünde besiegt ist, richtig? Denn der Sündelohn ist der Tod, wir kennen das. Das ist ein klares Zeugnis. Der Tod kann also nun dann besiegt sein und überwunden sein, wenn die Sünde besiegt ist und überwunden ist. Darf ich euch bitten, mit mir ganz kurz 1. Korinther 15 aufzuschlagen, diesen bekannten Abschnitt. Ich sagte am Freitag, dass wir da nochmal zurückkehren werden und das machen wir heute noch ein, zwei Mal. 1. Korinther 15. Lest mit mir ab Vers 54, was in den letzten Versen dieses Auferstehungskapitels steht. 1. Korinther 15, ab Vers 54. Wenn aber dies vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, Dann wird das Wort erfüllt, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Schaut mal, der Tod herrscht nur durch die Sünde. Die Sünde herrscht aber nur durch das Gesetz. Jesus Christus kam in diese Welt, um den Tod zu besiegen. Was musste er also besiegen? Was musste er überwinden? Die Sünde. Was musste er dann, um die Sünde zu überwinden, was musste er erfüllen? Das Gesetz. Das ist der Grund, warum die Menschwerdung und das Leben Jesu für uns von grundlegender und wichtiger Bedeutung ist. Jesus Christus kam in diese Welt, wurde Mensch, Gott sandte ihn in diese Welt. Er nahm deine und meine Gestalt an, das heißt eines Menschen, eines sündigen Menschen. Er kam in diese sündige Welt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, um den Anspruch und den Willen Gottes zu erfüllen, um Gottes Willen zu erfüllen. Und das bedeutet, er musste hier in sündiger Gestalt leben, ohne Schuld, ohne Sünde, das ganze Gesetz halten, damit er als ein vollkommenes Opfer Gott dargereicht wird. Er hat die Sünde überwunden, indem er sich keiner Sünde schuldig gemacht hat. Das ist die Art, wie er die Sünde überwunden hat. Er starb, und weil er ohne Sünde starb, konnte der Tod ihn nicht halten. Jesus Christus hat den Tod überwunden, weil er in vollkommener Art und Weise das ganze Gesetz Gottes gehalten hat, in keiner Sünde überführt werden konnte, in allem gelitten, in allem versucht, doch ohne Sünde. Das ist das klare Zeugnis der Schrift in Römer 8, dass, wenn es heißt, dass er in Gestalt des Fleisches, des sündigen Fleisches kam, um die Sünde im Fleisch zu verdammen, um die Sünde im Fleisch zu besiegen. Das ist absolut notwendig. Liebe Geschwister, wenn Jesus das nicht getan hätte, hätte er nicht auferstehen können. Es gäbe keine Auferstehung. Ich möchte auf etwas sehr Wichtiges hinweisen. Wir Menschen neigen zu Extremen. Das liegt so ein bisschen in unserer Natur. Und oft ist es so, wenn wir eine Wahrheit sehr groß machen wollen, wichtig machen wollen, dann machen wir es meistens auf Kosten einer anderen Wahrheit. Zum Beispiel, wir sagen, das ist so herrlich, nicht so herrlich wie das, das ist so wichtig. Indem wir eine Sache so groß machen, meinen wir, wenn wir die andere Sache schlechter machen, dann wird sie noch größer. Und das passiert oft in dem Verständnis des Heilswerkes Gottes. Das heißt, was ich damit meine ist, ich lese oft das, ich höre oft das, habe das auch in einem Kontext erlebt, dass man immer wieder sagt, dass das Wichtigste, was passiert ist, das Entscheidendste, was geschehen ist, ist die Auferstehung. Auferstehung ist das wichtigste Ereignis der Kinder Gottes, des Christentums. Das ist das größte Fest. Und dann, ich lese das und habe das jetzt im Vorfeld auch in der Vorbereitung in den Kommentaren immer wieder gelesen und gehört, dass manche sagen, ja, nicht mal der Tod Jesu am Kreuz ist so entscheidend wie die Auferstehung. Versteht ihr, man will die Auferstehung so groß machen und sagt, das ist wichtiger als der Tod am Kreuz. Wisst ihr, das merken wir dann, oder ich würde sagen, in ähnlicher Art und Weise sagt man zum Beispiel, dass Ostern wichtiger ist wie Weihnachten. So, dass Ostersonntag wichtiger als Karfreitag ist. Also man beginnt zu werten und zu sagen, dieser Feiertag oder dieses Ereignis ist so wichtig und Ostern ist so wichtig. Liebe Geschwister, Ostern ist wirklich so wichtig, aber Ostern ist nicht wichtiger wie Weihnachten. Ostern ist nicht wichtiger wie Karfreitag, denn ohne Weihnachten, ohne die Krippe, kein Karfreitag und ohne Karfreitag kein Ostern, ohne Ostern kein Pfingsten. Alle diese Dinge gehören zusammen und wir müssen aufpassen, nicht, dass wir das eine gegen das andere ausspielen. Diese Dinge, die brauchen einander. Es gibt nur deswegen Ostern, weil es vorher Karfreitag gab. Jesus hätte nicht aus den Toten auferstehen können, wenn er nicht vorher sich in den Tod hingegeben hat. Was ist wichtiger? Beides. Denn beides gehört zusammen. Deswegen sage ich, das sind beide Seiten des gleichen Geschehens, des gleichen Ereignisses, nämlich Gottes Ereignisses oder Gottes Heilsgeschichte, dich und mich zu retten. Und wir sind nicht weder befugt, noch in der Lage, noch dürfen wir und sollen wir das eine über das andere stellen. Alles hat seine Berechtigung. Das ist Gottes Heilsplan. Gott hat vorher seinen Sohn verheißen vor Grundlegung der Welt. Er hat ihn durch das Alte Testament hindurch vorbereitet. Das ist wichtig, gehört dazu. Er hat ihn in diese Welt gesandt, als die Zeit erfüllt war. Und wir haben das Ereignis der Krippe. Ich nehme das jetzt als Bild, habe ich mir als so Piktogramm hier hingemalt. Krippenereignis. Gott wurde Mensch. Jesus kam zu uns. Dieses Ereignis ist grundlegend wichtig. Denn wenn er nicht Mensch geworden wäre, hätte er nicht für uns leben können. Wenn er aber nicht für uns gelebt hätte, in perfekter, sündloser Weise, könnte er nicht für uns das Lamm, das perfekte, sündlose Opfer da sein. Er hätte sich nicht in vollkommener Weise in den Tod hingeben können. Hätte sich nicht in den Tod hingegeben, hätte nicht den Tod überwunden und wäre nicht auferstanden. So gehören all diese Dinge zusammen. Es ist pure Gnade und wir tun gut daran, weil es so viel, mit so viel Erkenntnis, mit so viel Wahrheit, dass wir nacheinander im Jahr über diese Dinge nachdenken und uns an diesen Dingen erfreuen. Aber wir dürfen nie das eine Ereignis über das andere stellen und sagen, das ist wichtiger, das ist schöner. Natürlich ist Auferstehung schöner zu feiern als der Tod am Kreuz, oder? Denn das ist Leiden, das ist Sterben, das ist Blutvergießen, das ist eine andere Atmosphäre, das ist eine andere Stimmung, das ist eine andere Wahrnehmung. Aber das ist genauso wertvoll und genauso notwendig für uns als Erlösung wie der Sieg Jesu Christi und seine Auferstehung. Also wir spielen das eine nicht gegen das andere aus und sagen, das ist wichtiger. Könnt ihr euch erinnern, wenn ihr im Johannesevangelium kurz zurück, im ersten Johannesbrief, im Kapitel 5, lest mit mir ab Vers 6, das Zeugnis, das uns gegeben ist, das Zeugnis des Vaters, das abgegeben wurde über den Sohn. Schaut mal, was da steht. Dieser ist gekommen durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht durch Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Und dann redet er, sagt, dass diese drei einstimmig sind. Die sagen das Gleiche. Und was Johannes damit macht, ist nichts anderes, was ich gerade versuche euch zu sagen. Gott hat Zeugnis von Jesus abgelegt und sagt, nicht nur im Wasser allein. Das bedeutet, nicht zu dem Moment, als Jesus Christus in den öffentlichen Dienst trat und sagte dem Johannes, dem Täufer, lass uns das tun, alle Gerechtigkeit. Wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Das heißt, als er begann, öffentlich diesen Dienst zu vollbringen, sagt er zum Johannes, ich muss alle Gerechtigkeit erfüllen. Und dann sagt der Vater, das ist mein Sohn. Das ist Gottes Zeugnis zu der Menschwerdung Jesu, zu seinem menschlichen Dienst in der vollkommenen Art und Weise. Aber Gott hat sich da nicht nur da dazugestellt, sondern auch im Blut, das heißt in seinem Sterben und seiner Auferstehung, das heißt in seinem Opfer. Und Johannes sagt deutlich, das ist es, nicht nur im Wasser allein, auch im Wasser und im Blut. Wasser und im Blut nicht allein, sondern auch im Wasser. Diese Dinge gehören zusammen. Wir haben ein ganzheitliches Rettungshandeln Gottes. Alles ist notwendig, alles brauchen wir. Und darum ist es wichtig zu verstehen, es ist alles vollbracht. Es ist alles getan, es ist alles bezahlt worden, dieses gewaltige, großartige Werk des Herrn Jesus Christus. Das heißt, das Sterben Jesu und die Auferstehung gehört zusammen. Ich weiß, ihr hattet gerade 1. Korinther aufgeschlagen, jetzt hatte ich euch weggeführt, jetzt muss ich euch wieder zurückführen. 1. Korinther 5, so kriegen wir geübte Sinne und finden uns in der Bibel immer besser zurecht. 1. Korinther 15, Kapitel 1. Lasst mich euch nochmal die Worte vorlesen, die wir am Freitag gelesen haben. Was macht unseren Glauben aus? Was ist der rettende Glaube? Welcher Glaube gibt uns Gewissheit, dass wir ewiges Leben schon haben? Schaut mal Kapitel 15, Vers 1 und folgende. Paulus schreibt, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das auch ihr angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das auch ihr gerettet werdet. Schaut mal, sagt, das ist das Evangelium, das tue ich euch kund. Am Anfang von diesem Brief sagt er, ich habe mir vorgenommen, nichts zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt, richtig? In dem gleichen Brief erklärt er jetzt hier, was bedeutet, dass er sagt, Jesus Christus als gekreuzigt. Lest mal mit mir Vers 3. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass der Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt wurde am dritten Tag nach den Schriften. Das ist, was Paulus sagt, Jesus Christus in den Als gekreuzigt. Er wurde Jesus Christus heißt es, gelitten, gestorben, begraben und auferstanden nach den Schriften, nach dem Zeugnis. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist für Paulus das Kreuz. Leiden, Sterben und Auferstehung des Herrn. Das gehört zusammen. Und zwar so und in der Art und Weise, wie das im Wort Gottes vorher verheißen war. Wie die Propheten es bezeugt haben. Wie der Vater es vorher vorbereitet und als Zeugnis dargelegt hat. Und nachdem ich das gesagt habe, und ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen, dass wir kein Feiertag, in dem Sinne nicht um des Feiertags willen, in dem Sinne in der Bedeutung der Heilsgeschichte und was Gott getan hat und was wir immer und immer wieder bedenken, dass wir keins über dem anderen stellen und sagen, das ist wichtiger, das ist entscheidender. Nein, nein, wir verstehen, dass all das unseren Glauben ausmacht. Wir brauchen all diese Puzzleteile. Wir brauchen all den Inhalt dieses Glaubens, um zu wissen, ich bin gerechtfertigt, um zu wissen, ich bin erlöst, um zu wissen, ich habe das ewige Leben. Ich muss all diese Dinge haben, nicht nur eine Sache. Ich muss das alles wissen, nicht nur eine. Je klarer mir das ganze Evangelium wird, umso mehr werde ich gewiss sein in diesen Dingen. Und nachdem ich das gesagt habe, und ich hoffe, ihr könnt mir folgen und auch da mit mir übereinstimmen, muss ich sofort sagen, und ihr denkt, vielleicht widerspreche ich mich, aber das tue ich nicht, ist die Auferstehung trotzdem das Herzstück des Evangeliums. Es ist das Herzstück des Evangeliums. Ich würde sagen, es ist der Höhepunkt des Evangeliums. Versteht ihr? Darauf läuft es hinaus. Aber ohne die Botschaft der Menschwerdung, ohne die Botschaft des Leidens und Sterbens und des Todes am Kreuzes, wird diese Botschaft niemals so leuchten. Die wird sie niemals so herrlich und groß sein. Wir werden dieses Herz eben in dieser Botschaft nicht als das wahrnehmen und verstehen, wenn wir vorher das nicht verstanden haben, warum Jesus in diese Welt kam und warum er sterben musste. Aber aufgrund dessen und auf der Grundlage dieser Wahrheit beginnt diese Botschaft zu leuchten und wird wirklich zum Herzstück des Evangeliums. Es ist wirklich die Kernessenz der Verkündigung. Es ist die Botschaft, die verkündigt werden sollte. Wir haben vorhin gelesen, Samuel hat uns somit hineingenommen im Lukas-Evangelium, dass Jesus Christus, als er nach Jerusalem ging, das immer wieder zeugte und dann nach ihm auferstanden ist. Sogar die Engel das bezeugten. Hat er das nicht gesagt? Und dann wird wiederholt. Was hat er gesagt? Wird leiden, sterben und am Auferstehen. Das war immer die Botschaft und die gehört immer so zusammen. Darf ich euch bitten, wieder ins Lukas-Evangelium zu gehen, Kapitel 24 aufzuschlagen. Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Als Jesus den Jüngern erschien, diesen Ungläubigen, wie barmherzig war er, oder? Obwohl sie nicht geglaubt haben, obwohl sie gezweifelt haben. Er verhilft ihr ihren Unglauben. Er geht auf sie zu und offenbart sich ihnen und sagt, guckt mal, ich bin auferstanden. Nachdem er sich den offenbart hat, nachdem er ihn sich gezeigt hat, erklärt er ihnen, was sie jetzt vorhaben. Oder was er vorhat und was sie tun sollten. Lies mit mir ab Kapitel 24, ab Vers 45. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen, anfangen von Jerusalem. Seht ihr das? Welche Botschaft muss gepredigt werden zur Vergebung der Sünden? Jesus Christus musste leiden, sterben und auferstehen. Und er sagt, das ist die Botschaft, übrigens, die in den Schriften steht. Und er öffnet ihnen das Verständnis. Dann haben sie zum ersten Mal das Alte Testament verstanden. Ach, davon ist die ganze Zeit die Rede. Darum geht es. Das hat Gott vorbereitet. Das hat er vorgehabt, dass Christus leiden, sterben und auferstehen wird. Und dann sagt er, das ist die Botschaft. Und in dieser Botschaft gibt es die Vergebung der Sünden. In dieser Botschaft. Die Jünger haben diese Botschaft angenommen. Sie haben diese Botschaft gezeigt bekommen, die haben sie im Glauben angenommen und dann sind sie hingegangen und haben angefangen, diese Botschaft zu verkündigen. Ich gebe kurz die Zeit, damit eure Aufmerksamkeit wieder bei mir ist, nicht bei dem weinenden Kind. Habt noch nie gesehen, gell, so ein weinendes Kind. Noch nie gehört. Das ist immer erstaunlich. Da kann ich reden, die schönste Botschaft erzählen. Das Herzstück des Evangeliums, ein Kind muss weinen. Die Köpfe drehen sich weg. Widersteht der Versuchung. Die Apostel nahmen das an. Und schaut mal, das Erste, was passiert, die erste Predigt der, jetzt könnt ihr es üben nochmal, ja, das Erste, was passiert, geht mal in die Apostelgeschichte, Kapitel 2. Was ist die Botschaft von dem Petrus? Was ist die Botschaft von der ersten Predigt, die er hält? Auf welche Grundlage stellt er das, was er alles dann bezeugt? Was bezeugt er eigentlich? Lasst mich euch das lesen ab Vers 21. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Versteht ihr? Jeder, der glaubt, jeder an diesen Namen glaubt, ihn anruft, heißt, hat ewiges Leben. Das ist das Zeugnis. Und Petrus bezeugt, sagt, jeder, der ihn anruft, diesen Namen, hinter dem das ganze Heilswerk Gottes steht, wird gerettet werden. Und dann sagt er, Männer Israels, hört diese Worte, Jesus, den Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn unter eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Und jetzt schaut mal Vers 24. Den hat Gott auferweckt. Ihr habt ihn umgebracht. Gott hat ihn bestätigt. Ihr habt ihn umgebracht. Und jetzt kommt die Botschaft, in der die Vergebung ist. Und er sagt, den hat Gott auferweckt. Und er erklärt das und sagt Folgendes, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich ist, dass er von ihnen behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass ein dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nur ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Petrus, die Botschaft des Petrus ist, Jesus lebt. Dieser Mann, der da gelebt hat, der all diese Wunder getan hat und Gott durch ihn die Zeichen getan hat, den übrigens getötet hat, wisst ihr was? Er lebt. Er ist nicht tot. Er lebt. Das ist die Botschaft. Und das ist die erste Botschaft des Evangeliums an Pfingsten. Ihr habt ihn zwar getötet, er ist zwar gestorben, aber er ist nicht im Grab geblieben. Und wisst ihr was? David wusste das. David hat es bezeugt. Wie in den Schriften geschrieben steht. David hat davon geredet, dass er nicht die Verwesung sehen wird. Und er hat nicht gesehen. Nach wie vielen Tagen verwest der Körper? 4 Tagen. An welchem Tag stand Jesus auf? Versteht ihr, warum es immer heißt, am dritten Tag? Warum musste Jesus am dritten aufstehen? Warum nicht am vierten? Warum nicht nach einer Woche? Weil dann der Leib verwest wäre. Aber was hat das Zeugnis der Schrift uns gegeben? Was hat Gott gesagt? Dein Leib wird nicht verwesen. Er hat es geschworen. Und darum musste Jesus am dritten Tag auferstehen. Darum heißt immer wieder, und auferstanden am dritten Tag. Der Leib hat die Verwesung nicht gesehen, so wie der Vater es versprochen hat, so wie es das Zeugnis der Schrift es gegeben war. So, Petrus beginnt und verkündigt das Erste was? Jesus ist auferstanden. Und wenn ihr an ihn glaubt, an den Auferstandenen, Vergebung der Sünden. Er sagt es denen, die ihn gekreuzigt haben, oder? Ihr habt ihn durch die Hand ans Kreuz genagelt. Und er bietet ihnen die Vergebung an. Wenn ihr mit mir einen großen Sprung in der Apostelgeschichte macht und mit mir ins 13. Kapitel geht, da lesen wir die erste Predigt von dem Apostel Paulus. Gerade haben wir die erste Predigt von Petrus gelesen. Ab Kapitel 13 tritt der andere Apostel des Evangeliums auf den Schirm hier. Petrus als der Apostel der Juden, Paulus als Apostel der Heiden. Und wisst ihr, was dieser predigt? Nichts anderes als das, was Petrus gepredigt hat. Wir steigen da hinein ab Vers 32, Kapitel 13. Da heißt es, und wir verkündigen euch die gute Botschaft, die von den Vätern geschehene Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das heißt, Paulus beginnt, das Evangelium zu erklären. Und wo beginnt es? Du bist mein Sohn, heute habe ich gezeugt. Von was redet er? Menschwerdung? Jesu. Das ist die Krippe. Und dann geht er weiter und sagt, dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, sodass er nicht mehr zu die Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen. Ich werde euch die verlässlichsten heiligen Güter Davids geben. Nur nebenbei, niemand von euch würde das als das Versprechen der Auferstehung verstehen, wenn er die Psalmen lesen würde wahrscheinlich, oder? Wie gut, dass wir hier das haben. Dann wissen wir, wie wir die Psalmen zu lesen haben. Aber jetzt schauen wir, was er dann weiter sagt. Vers 35. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu den Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sah euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch die Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeden Glaubenden gerechtfertigt. Wie herrlich ist das? So, Jesus ist auferstanden. Er war Mensch. Gott hat ihn gezeugt. Aber er ist gestorben und er ist auch auferstanden, so wie David es bezeugt hat. Die gleichen Stellen, Paulus sagt es noch auf eine etwas andere Art und Weise. Aber er predigt genau das Gleiche. Und er predigt den Auferstandenen und sagt, in ihm habt ihr die Vergebung. Nicht durchs Gesetz, nicht durch das Haltengesetz, durch den Glauben an den Auferstandenen habt ihr die Vergebung. Das ist ein klares Zeugnis. Ich könnte mit euch jetzt wirklich durch die Apostelgeschichte durchgehen und euch viele, viele, viele Stellen zeigen, wo Paulus nichts anderes macht als immer und immer wieder das. Wenn er zum Beispiel sich rechtfertigt vor den Gerichten, vor den Hohenpriestern, vor den Statthaltern, dann sagt er, wisst ihr, warum ich angeklagt werde? Wegen der Hoffnung der Auferstehung. Ich predige die Auferstehung, darum hassen sie mich. Ich predige die Auferstehung, darum werde ich verfolgt. Ich predige den Auferstandenen, darum hassen sie mich. Das ist die Botschaft, das ist das Herzstück des Evangeliums. Jesus Christus kam in diese Welt, er starb, aber er blieb eben nicht im Grab, er starb und er ist auferstanden. Es ist wirklich das Herzstück der Verkündigung, das ist die Botschaft, die wir haben. Liebe Geschwister, wenn wir diese Botschaft nicht haben, wenn wir übrigens diese auch nicht verstehen oder diese nicht glauben, dann macht unser Glauben keinen Sinn. Dann macht unser Glauben keinen Sinn. Ich sage nicht, dass nur diese Botschaft der Auferstehung Sinn macht. Sie macht übrigens nur Sinn, wenn Jesus auch vorher gestorben ist. Deswegen habe ich vorhin das versucht, euch zu sagen, wir spielen das eine nicht gegen das andere aus. Aber wenn es keine Auferstehung gab, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben wir keine Predigt eigentlich. Denn dann ist unsere Predigt nicht fertig. Und ich behaupte, und das lese ich euch gleich vor, dann haben wir auch keine Sündenvergebung. Und dann haben wir auch keine Gewissheit, ob der Preis wirklich bezahlt worden ist. Wir haben übrigens keine Gewissheit, ob wir dann ewiges Leben haben. Wenn es nicht die Auferstehung gab, und wenn wir auch nicht an die Auferstehung glauben, dann haben wir keine Rettung. Geht mit mir wieder ins 15. Kapitel im 1. Korintherbrief. 1. Korinther Kapitel 15. Ist okay, wenn wir heute so ein bisschen durch die Schrift reisen? Denn ich bin mir sicher, ich muss euch nicht davon überzeugen, dass Jesus auferstanden ist, sonst werdet ihr nicht heute hier, um das mit mir zu feiern. Aber ich möchte euch etwas zeigen heute. Schaut mal, 1. Korinther 15, lest mal mit mir ab Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Also Paulus beginnt und sagt, wenn das aber gepredigt wird, denn das ist die Botschaft, denn das ist die Verkündigung, wenn das permanent gepredigt wird, wieso behaupten manche, sie gibt es nicht? So, anscheinend in Korinth gab es nicht nur moralische Probleme, sondern auch theologische Probleme. Und Paulus behebt es, indem er übrigens eines der längsten Kapitel in diesem Brief schreibt. 58 Verse, glaube ich, ja, 58 Verse in einem Kapitel, um dieses Thema zu behandeln, die Wichtigkeit der Auferstehung. Und dann sagt er Vers 13, Wenn aber es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Schaut mal, was Paulus damit meint, ist Folgendes. Wenn Jesus nicht auferstanden ist und dieses nicht wahr ist, dann ist unsere Predigt nicht fertig. Die hat keinen Inhalt. Weil wenn wir nur beim Tod bleiben und nicht das ganze Kreuz uns anschauen, dann haben wir nicht das völlige Verständnis von der Rettung und wir haben keine völlige Gewissheit und wir haben kein ewiges Leben. Das ist wichtig, dass diese Botschaft klar verstanden, gepredigt und geglaubt und angenommen wird. Vers 15. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Das heißt, Paulus sagt, wenn wir jetzt aber sagen würden, es gibt keine Auferstehung der Toten, es gibt keine Auferweckten, dann sagt er, dann ist das alles, was Gott bezeugt hat, nämlich auch falsch. Denn er hat permanent davon geredet, dass die Toten auferweckt werden und dass der Sohn lebendig und auferweckt wird. Gott hat permanent Zeugnis davon gegeben, aber dann sagen wir auch, Gott ist ein Lügner. Und jetzt geht er weiter, Vers 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Paulus sagt, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, dann, oder behaupten, es gibt keine Auferstehung, dann ist auch Christus übrigens nicht auferstanden, dann sind wir noch in den Sünden. Liebe Geschwister, was glauben wir? Wo wurde für unsere Sünden bezahlt? Am Kreuz. Wir glauben doch, Jesus Christus ist für uns gestorben. Und ich verstehe darum manche, die sagen, Leute, das Wichtige ist die Auferstehung. Ich verstehe vom Anliegen, aber sie haben Unrecht, wenn sie das eine gegen das andere ausspielen. Aber Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung gäbe, sind wir noch in den Sünden. Das bedeutet, als Jesus für uns am Kreuz starb und für unsere Sünden bezahlte, war das nur die Hälfte des Erlösungswerks. Wenn das da abgeschlossen wäre, dann wären wir immer noch in den Sünden. Wir wären noch nicht gerechtfertigt. Und wir hätten noch nicht die Vergebung. Und wir könnten nicht wissen, ob wir ewiges Leben haben. Warum? Darf ich euch jetzt die wichtigste Stelle zeigen? Nicht, dass noch keine kommen, aber die wichtigste. Römer Kapitel 4. Ein bisschen zurückblättern. Römer Kapitel 4 und ich möchte euch das erklären. Lest mit mir ab Vers 25, nur 25. Römer Kapitel 4, Vers 25. Da heißt es geht um Jesus Christus, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Seht ihr den Unterschied? Hier steht, Jesus Christus wurde wegen unseren Übertretungen dahingegeben. Was bedeutet das? Was sind Übertretungen? Übertretungen sind Sünden. Übertretungen sind Fehltritte. Gott hat einen Maßstab. Gott hat eine Gerechtigkeit. Gott hat einen Maßstab, den er hat offenbart in seinem Gesetz. Und jedes Mal, wenn wir das nicht tun, oder das tun, was wir nicht tun sollen, oder nicht tun, das, was wir sollen, dann sagt die Bibel, das ist ein Fehltritt. Das ist eine Übertretung einer Linie, die wir nicht übertreten dürfen. Diese Übertretung dieser Linie bringt uns den Tod. Und die Schrift sagt, Jesus Christus starb für uns wegen dieser Übertretung. Das ist immer und immer wieder die Botschaft. Er starb für mich, weil ich übertreten habe, weil ich gesündigt habe und sündige. Darum starb er für mich. Das ist, was Jesus getan hat. Aber jetzt sagt Paulus, und er ist wegen der Rechtfertigung auferstanden. Das heißt, Rechtfertigung bedeutet, wo man gerechtfertigt wird. Das heißt, man kriegt den Zuspruch, es bezahlt. Man kriegt den Zuspruch, es ist vergeben. Man kriegt die Bestätigung, es ist erledigt. Es ist wirklich fertig. Passiert in der Auferstehung. Die Auferstehung ist die Bestätigung, dass Gott dir wirklich vergeben hat. Das ist die Auferstehung. Erst in der Auferstehung kriegen wir die Gewissheit, dass der Sünde wirklich Genüge getan ist. dass alles wirklich vollbracht wurde. Und deswegen sage ich, wenn Paulus davon redet, vom Kreuz, dann sagt er, er ist da unsere Übertretung dahingegeben. Und das zugleich sagt er, aber auch der Rechtfertigung auferstanden ist. Das gehört zusammen. Darf ich in der verbleibenden Zeit euch diese Wahrheit erklären? Ich lüge nicht, wenn ich sage, das könnten wir jetzt mehrere Predigten machen. Und ich habe für mich nur 6 Punkte, weil es für euch Menschen ist, heute, für uns ausgesucht. Und jeder Punkt wäre jetzt eine Predigt für sich, weil es ein Bibelvers oder ein Bibelabschnitt, könnt ihr mir auslegen. Ich will aber nur, dass ihr ein Gespür bekommt, warum. Warum ist die Auferstehung Jesu deine und meine Rechtfertigung? Warum ist die Auferstehung deine und meine Rechtfertigung? Schaut mal, Jesus starb am Kreuz, damit der Preis bezahlt wird für deine Schuld. Das hat er getan. Da wurde für deine Sünde bezahlt. Aber die Rechtfertigung, die Seligsprechung, die Bestätigung, dass der Preis bezahlt ist, ist die Auferstehung. Da bekommst du das. Das heißt aber, wenn du an die Auferstehung nicht glaubst und das für die und nicht das weißt, weißt du, was dir fehlt? Gewissheit. Und wenn die Gewissheit fehlt, was fehlt dir dann? Freude. Erst die Auferstehungsbotschaft bestätigt uns und gibt uns die völlige Gewissheit, dass wir von Gott gerecht gesprochen sind. Ich möchte das an ein paar Punkten euch nur kurz zeigen. Das erste ist, die Auferstehung bestätigt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und das ist wichtig. Nicht irgendein Mensch starb. Es konnte auch nicht irgendjemand für mich sterben und meine Schuld bezahlen. Konnte niemand. Denn es gab keinen Menschen, der fehlerlos war. Es gab keinen Menschen, der sündlos war. Niemand konnte für mich stellvertretend sterben. Versteht ihr? Denn er hatte genug eigene Sünden. Er kann nicht sagen, Max kann nicht sagen, ich sterbe für Willi. Oder Victor sagt, ich sterbe für Willi. Und Gott sagt, ja, schön, stirb für ihn, aber du hast ja auch Dreck am Stecken. Du kannst nicht mal für dich sterben, wie willst du für die anderen sterben? Das ist der Punkt. Niemand kann für den anderen dein Leben geben und sagen, ich bezahle für ihn. Das geht nicht. Denn dieses Leben ist nicht kostbar genug, ist nicht wertvoll genug. Es kann nicht von Gott sein. Gott sagt, okay, stimmt, der Preis ist bezahlt. Nein, ist eben nicht. Und wer zahlt für dich? Der Sündenlohn ist der Tod. Du stirbst deinen Tod, er wird seinen Tod sterben. Das ist Gerechtigkeit. Jetzt, aber stirbt einer für uns und Gott sagt, nehme ich an, weil das ist wirklich mein Sohn und weil er Gottes Sohn ist, ist es der Einzige, der wirklich gerecht ist. Er hat keine Schuld, er hat keine Sünde. In der Auferstehung ist das Erste, was Gott getan hat. Er hat bezeugt, das ist wirklich mein Sohn. Schaut mal Römer Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Also es geht um das Evangelium Gottes, Gottes gute Botschaft, das er durch seinen Propheten in den Heiligen Schriften verheißen hat, über seinen Sohn aus der Nachkommenschaft Davids. Wie herrlich. Dieser Jesus Christus, der Davidit, der aus der Linie Davids kommt, das ist Gottes Sohn. Das ist, was alle Propheten gesagt haben. Das ist Gottes Sohn. Und jetzt, wie hat das Gott gemacht? Wie hat er bestätigt, dass dieser Mensch wirklich Gottes Sohn ist? Hier steht es, Vers 4. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit aufgrund von Totenauferstehung. In der Totenauferstehung hat Gott bestätigt, das ist mein Sohn. Denn kein Mensch kann aus den Toten auferstehen. Denn nur derjenige kann aus den Toten auferstehen, den der Tod nicht festhalten kann. Was ist nochmal die Grundlage oder warum sterben Menschen und werden nicht lebendig? Wegen ihrer Sünde. Die Sünde klammert an den Menschen und hält sie im Tod. Das ist der Punkt. Und es reicht nur eine Sünde. Dem Tod reicht es nur eine Sünde und er klammert sich an dir fest und hält dich fest. Du kannst viele haben, wenige haben, spielt keine Rolle. Das ist so wie so Angelhaken, wie nennt man die? Widerhaken oder so, gell? Übelst, einmal rein und pult man das Ding wieder raus. Nicht so einfach. Jeder Fischer weiß, wovon ich rede. So, das ist der Tod. Er hakt sich ein. Natürlich, wir haben nicht nur einen, wir haben mehrere. Keine Chance, dem zu entfliehen. Das heißt aber, wenn einer aus den Toten aufsteht, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Diese ganzen Widerhaken haben keinen Halt gehabt. Es gab nichts, woran sie sich festhalten können. Und die Antwort ist, es gibt nur einen. Es kann nur einen geben, Gott. Denn er hat keine Sünde. Er ist heilig, er ist perfekt. Das heißt, dieser Sohn, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Er ist Gott. Der Tod konnte ihn nicht halten. Darum sagt Paulus, bestätigt worden, nicht nur Davids Nachkommenschaft, bestätigt aufgrund von Totenauferstehung. Das ist das Erste. Könnten wir jetzt wirklich eine ganze Zeit uns darüber Gedanken machen, über diese herrliche Wahrheit. Das Zweite, was wichtig ist, bestätigt, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Die Auferstehung ist wichtig für uns als Rechtfertigung, denn Jesus starb. Woher wissen wir wirklich, dass das Opfer für Gott angenehm ist? Dass Gott sagt, es ist genug. Er sagt, dieser Preis ist für mich okay. Woher wissen wir das? Das Erste, wir wissen es, weil er aus den Toten auferstand. Aber mit dem Auferstehen aus den Toten sagt Gott, ich nehme dieses Opfer an. Es ist mir ein Wohlgeruch. Es ist mir angenehm. Ich nehme es an. Wir kennen die Geschichte von Kain und Abel. Da gab es zwei Opfer. Und das eine Opfer hat Gott was angenommen und das andere nicht. Gott nimmt dieses Abbasalam an. Übrigens nicht den Sohn von Abraham als El. Er nimmt seinen Sohn und indem er ihn annimmt, sagt er, dieses Opfer genügt. Die Auferstehung Jesu ist deine und meine Bestätigung, dass der Preis genug war. Das, was es ist, vollbracht. Und der Vater sagt, das reicht. Das reicht mir. Wenn dem Vater das Opfer Jesu genug ist, ist es für uns genug? Absolut. Es ist genug. Das ist der zweite Grund. In der Auferstehung hat Gott bestätigt, dass das Opfer genug ist, braucht nicht mehr. Der dritte Grund. In der Auferstehung Jesu ist bestätigt, dass Jesus derjenige ist, von dem die ganzen Propheten gesprochen haben. Dass es wirklich der ist. Weil Gott hat versprochen, durch einen Nachkommen der Frau, aus der Nachkommenschaft Davids, er wird die Menschheit retten. Er wird das Lamm Gottes sein. Er wird die Schuld auf sich nehmen. Jesaja 53 und so weiter. Und das ganze Alte Testament hat uns darauf hingeführt und gesagt, wer wird das sein, wer wird das sein, wer wird das sein? Als Jesus starb und auferstand, erfüllt sich die ganze Schrift. Bis in die kleinsten Details. Bei der Kreuzigung, bis zum Zerteilen der Kleider, dass der Preis gezahlt wurde. Bis zu dem Tag, an welchem Tag er auferstehen wird. Alles hat sich ganz genauso erfüllt. Das heißt, Jesus ist wahrhaftig wirklich der, von dem die ganze Zeit die Rede war. Dieses Wissen bestätigt, er ist es wirklich. Der dritte Punkt, der vierte Punkt. Es bestätigt, dass er wahrhaftig der gute Hirte ist. Darf ich euch bitten, ganz kurz Johannes 10 aufzuschlagen? Ich liebe diesen Abschnitt. Aus mehreren Gründen. Wir kennen das. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir, richtig? Und dann sagt er, ich bin der gute Hirte. Und dann sagt er etwas, und ich gebe mein Leben für die Schafe, für seine Schafe, richtig? Jetzt, liebe Geschwister, denkt mal darüber nach. Er redet in diesem Kapitel und sagt, ein Wolf kommt und will die Schafe fressen. Und ein Mietling, dem die Schafe nicht gehören, was macht er? Er wird abhauen. Er wird Angst kriegen. Aber er sagt, ich bin der gute Hirte. Und was machen guten Hirten aus? Er läuft nicht weg, oder? Und was sagt er? Ich gebe mein Leben. Das heißt, ich lasse mich vom Wolf fressen, bevor die Schafe frisst. Okay? Ist es gut? Also, jetzt überlegt mal. Das ist der Moment, wo wir gerettet werden. Der erste Moment. Okay? Der Hirte wird gegessen, das Schaf erstmal nicht. Aber nachdem der Hirte gegessen ist, was macht der Wolf dann? Jetzt ist der Hirte weg. Jetzt habe ich eine Auswahl, und zwar für ein ganzes Jahr. Jetzt kann ich einen nach dem anderen essen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Jesus nicht aus den Toten auferstanden wäre, wie könnte er uns beschützen? Und er sagt darum, liest man Kapitel 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Vers 15. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht in diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und jetzt Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Wer ist Jesus? Gott, der Macht über Leben und Tod hat. Er gibt sein Leben hin für die Schafe, da die Wölfe sie nicht fressen. Und er nimmt das Leben für sich selbst wieder. Warum? Damit die Wölfe sie immer noch nicht fressen. Denn wenn er nicht aus den Toten auferstanden wäre, wie will er vorangehen? Wie will er uns zum Vater bringen? Wie will er auf uns schützen und sagen, ich verliere keins von den Schafen? Dazu muss er doch lebendig sein. Darum ist Jesus auferstanden, damit er keins von diesen Schafen verliert. Versteht ihr? Er starb für die Schuld der Schafe und stand auf für die Sicherheit der Schafe, dass niemand sie angreifen kann. Er starb für uns, damit wir das Ziel erreichen. Das ist der gute Hirte. Das ist der gute Hirte. Wird bestätigt in der Auferstehung. Und das führt mich zum nächsten Punkt und ich glaube zum vorletzten. Ich danke euch. Ich sehe schon, der eine oder andere muss schon ein bisschen mit dem Genen kämpfen. Ich hoffe, es ist nicht langweilig. Ja? Das ist so schön, also für mich zumindest. Oh ja, schenke, dass es nicht langweilig ist. Der vorletzte Punkt. Wisst ihr, er ist deswegen der gute Hirte, weil er dein und mein Hohepriester ist. Das Zeugnis ist so klar. Wir haben im 1. Johannes das gelesen. Was haben wir erkannt? Dass er unser Beistand ist. Wo? Bei dem Vater. Was garantiert dein und mein Leben? Was garantiert dein und meine Sicherheit? Woher kann ich wissen, dass ich wirklich ankomme? Auf mich selbst? Nein. Es gibt einen Hohepriester. Das ist der gute Hirte. Der ist auferstanden, um warum? Um zum Vater zu gehen und Tag und Nacht dich vor ihm zu vertreten. Als dein Beistand, als dein Rechtsanwalt. Das heißt, wenn etwas in unserem Leben passiert und wir uns anklagen, wer klagt uns nicht an? Der Herr, denn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das stimmt. Er vertritt uns und mit seinem kostbaren Blut sagt, habe ich bezahlt, habe ich bezahlt, habe ich bezahlt, habe ich auch bezahlt, ach, dafür auch bezahlt, dafür, für alles bezahlt. Das macht er permanent. Liebe Geschwister, wir könnten jetzt den Hebräerbrief studieren und uns diesen königlichen Priester anschauen, den Melchisedek, nach der Ordnung Melchisedek. Und wisst ihr, was die herrliche Wahrheit ist? Nicht nur, dass er Mitleid mit uns hat, weil er alles durchgemacht hat, sondern weil er uns für ewig bei Gott vertritt. Und dann heißt, der nicht stirbt. Es heißt, ganz die Priester nach dem levitischen Priestertum, sie müssen für sich opfern und sie müssen immer wieder ergänzt werden und erneuert werden oder müssen andere kommen. Warum? Weil sie immer sterben. Aber er sagt, wir haben einen Hohepriester, der stirbt nicht. Er starb und ist auferstanden und lebt in Ewigkeit. Das heißt, er vertritt dich und mich mit seinem Blut, das die Zahl reicht nicht, einfach kostbarer als jedes Blut, jedes irgendeines Tieres. Und er vertritt in Ewigkeit dich von dem Vater. Ganz ehrlich, welche Schuld wird dir noch angekreidet? Welche Sünde, für welche Sünde kannst du noch bestraft werden? Wenn der Hohepriester, wenn der gute Hirte, wenn der Sohn Gottes für dich starb, Preis bezahlt hat, zum Vater gegangen ist, in das wahre Heiligtum mit seinem Blut bezahlt hat und gesagt hat, rechtfertigt. Und der Vater sagt was? Angenommen. Woher weiß ich, dass er ihn angenommen hat? Er hat ihn auch zu seiner Rechten hingesetzt. Er hat ihm die Gewalt und Macht gegeben. Er hat ihm alles gegeben. Wenn er es nicht angenommen hätte, hätte er ihm die Herrschaft übergeben? Niemals. Der Vater sagt, du bist würdig. Du bist würdig, angebetet zu werden. Dein Opfer ist genug, das Lamm Gottes. Liebe Geschwister, dieses Wissen gibt mir Sicherheit. Das ist Gewissheit. Denn in der Auferstehung weiß ich, der Sohn Gottes und sein Opfer wurde vom Vater angenommen und es genügt. Und er sorgt dafür, dass ich das Ziel erreiche. Er vertritt mich vor meinem himmlischen Vater. Und der Sünden sind wirklich vergeben. Er hat alles erfüllt. Alles erfüllt. Die letzte Bestätigung, und die ist wichtig für dich, für mich, ist, dass die Sünden vergeben sind. In der Auferstehung weiß ich, meine Sünden sind mir vergeben. Und ich weiß, dass der Tod nicht mehr über mich herrscht. Liebe Geschwister, wenn wir an Jesus Christus glauben, was ist das Zeugnis der Schrift? Dann sind wir eins mit ihm, richtig? Wir sind eins mit ihm. Wir wissen, dass wir als Gemeinde sein Leib sind, richtig? Aber wenn sein Leib starb und auferstanden ist, was passiert dann mit uns? Ich bemühe mein altes Bild. Für euch alte Hasen, genießt es trotzdem. Für die Neuen, erfreut euch an dieser Wahrheit. Hier, die Sünde dieses Menschen, GD AG 1129. So. Das sind wir. Mit einem guten Anliegen, Gottesdienst zu erleben, sündigen wir draußen. Gell? Das sind wir. Wir wollen das Gute tun, machen das Schlechte. Das sind wir. Das passiert. Jetzt passiert Folgendes. Die Bibel sagt, wenn wir an Jesus Christus glauben, so sind wir in ihm, in Christus. Ich muss mit diesem Bild enden, weil das ist das Schönste, was ich habe. Und dann sagt die Schrift, dann fügt er uns durch den Geist in seinen Leib. Das ist Jesus hier. Und dann macht er zu. Und da sind wir. Und allein ist das schon das Bild der Sicherheit. Ich bin da drin. Und jetzt schaut mal, alles, was mit diesem Buch passiert, passiert mit mir auch. Beziehungsweise mit diesem Blatt Papier. Ich mache jetzt wieder das, was ich mache. Ich lege die Bibel hin. Wo ist das Blatt? Das ist kein Trick, gell? Das ist da drin. Wenn ich das so mache, wo ist es dann? Hier. Da. Wie ist das Blatt da hingekommen? Oh, flieg, flieg. Kriech, kriech. Was musste das Blatt machen, um da hinzukommen? Nur eine Sache, in Christus sein, oder?
Liebe Geschwister,
wenn Christus starb, was bedeutet das? Dann bin ich mit ihm gestorben. Aber wenn er auferstand, was bedeutet das dann? Dann bin ich ja mit ihm auferstanden. Warum bin ich mit ihm auferstanden? Jetzt schon, jetzt schon. Weil er ja auferstanden ist, oder? Warum? Ich sage euch nochmal, weil als er starb und ich in ihm bin, die Sünde versucht hatte, mich zu packen, denn sie weiß, er ist in Christus. Aber es gab nichts, woran sie festhalten könnte. Nichts. Denn weil ich in ihm bin, bin ich geschützt. Also kann die Sünde keinen Haken finden, um mich zu halten. Das ist der Grund, warum wir mit auferstehen, weil er sündloses Opfer war und weil ich in ihm bin. Das ist deine und meine Garantie. Er ist auferstanden, weil die Sünde nicht packen konnte. Und weil ich in ihm bin, werde ich mit ihm in Ewigkeit leben. Ich bin schon mit ihm auferstanden. Was wir heute in Hesekiel 37 gelesen haben, ist übrigens, das ist die Auferstehung. Und zwar deine geistige Auferstehung. Das ist, wenn Gott den Geist des Lebens uns gibt und wir lebendig werden in ihm. Es geht nicht nur um die Leiber. Ja, die werden auch auferstehen. Es geht um deine Wiedergeburt. Davon spricht er. Von deiner Wiedergeburt. Wenn er dein Geist gibt und dich in Christus hineinversetzt. Versteht ihr? Das ist meine Gewissheit. Er ist auferstanden. Ich glaube das. Ihr glaubt es auch. Ich habe schon heute mehrmals bezeugt. Glaubt ihr das? Jawohl. Das bedeutet, ich bin auch mit ihm auferstanden. Ich werde ewig leben. Das ist, was ich glaube. Das ist, was es heißt. Johannes sagt, ich schreibe euch, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und wir glauben, was? Dass wir, dieser Mann, dieser Sohn Gottes, dieser Name bedeutet, Sohn Gottes kam in diese Welt, lebte mein Leben, starb meinen Tod, gab mir seinen Geist, fügte mich in seinen Leib hinein. Und damit starb ich mit ihm und ich lebe mit ihm. Und ich weiß das. Und das reicht mir. Das ist meine Sicherheit. Das ist meine Gewissheit. Ich will es so rum sagen. Ich muss nicht wie ein dummes Blatt Papier in den Himmel fliegen versuchen. Unmöglich, hinterher zu flattern. Ich komme da nicht an. Ich komme da nur an, beim Herrn in Ewigkeit, weil ich in Christus bin. Und wisst ihr, das ist so entspannend. Das ist Ruhen. Das ist Ruhen, in Christus Ruhen. Er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Versteht ihr? Das bedeutet, in ihm bleiben. Wie bleiben wir? In seinem Wort. Er sagt, ich nehme es an, ich bleibe. Woher weißt du, dass du das hast? Wenn du dich darüber freust. Wenn dich das nicht ärgert, sondern dich darüber freust. Das ist dann die vollkommene Freude. Amen.